Ich muss mich noch ein bisschen gewöhnen an die Technik. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch zum Einstieg einen kulturellen Beitrag mitgebracht. Einen Klassiker, die Ode an die Freude in der Version des Volksschauspielers Kurt Sowinetz. Bitte, Kurt.
Sammert's wieder, ich möcht's in die Guschen hauen. Wir sind alle Menschen's wieder, in die Guschen möcht's hauen. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backeras. Alle Menschen sammert's wieder, wann ich letztlich gehre has.
Ja, so die norddeutsche Übersetzung wäre so ungefähr, alle Menschen nerven mich, ich möchte ihnen die Fresse polieren oder so ähnlich. Das ist nicht ein wunderschöner Gedanke an diesem Sonntagmorgen? Hat vielleicht irgendjemand von euch schon mal so gefühlt oder so gedacht? So, mir gehen alle Menschen auf die Nerven. Irgendwer? Vielleicht bin ich der Einzige, ich oute mich. Ich glaube, ich habe, naja, vielleicht war es so 1983 oder so, hatte ich den Gedanken auch schon mal. Nein, meine Familie kann das bezeugen. Ich hatte so als Teenager und davor eine sehr jähzornige Phase in meinem Leben, bevor Jesus in mein Leben gekommen ist und mich da auch verändert hat. Das war eher dysfunktional für meine Beziehungen. Vor allem für meine Familie. Also alle Menschen sammert's wieder, das war so mein tägliches Lied. Also ich darf sozusagen als Experte zu euch sprechen, aus persönlicher Erfahrung. Alle Menschen sammert's wieder. Und ich möchte so aus, oder dem Paul Watzlawick, auch ein Klassiker in der Psychologie oder Kommunikationsforschung folgen, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Anleitung zum Unglücklichsein. Und in diesem Sinn möchte ich mir Gedanken machen mit euch, wie wir dorthin kommen. Das Thema für heute ist Beziehungen, das ich geerbt habe. Aber es gibt so viele Predigten schon, wie Beziehungen gut gelingen können. Ich habe mir gedacht, ich gehe heute mal den anderen Weg. Und wir wollen schauen, so eine Anleitung, wie wir diesen ganzen Beziehungskram hinter uns lassen können und so ein bisschen in die Einsamkeit reinkommen. Ist das okay? Also es gibt ja Menschen, die wünschen sich so auf die einsame Insel. Na, so freiwilliges, asoziales Jahr. Alle Menschen nerven mich, alle Menschen sammert's wieder, lasst mich doch alle in Ruhe. So, also wenn das dein persönliches Ziel ist oder wo du gerade stehst, dann ist die Predigt heute für dich. Und wenn diese gefühlsduselnden Beziehungsromantiker, die auch noch da sind, auch was davon haben, dann ist auch okay, oder? Und ich möchte heute mal so diese externen Faktoren außer Acht lassen, also Corona-Maßnahmen, die Menschen gegen ihren Willen in die Einsamkeit und die Isolation treiben. Wir wollen uns Gedanken machen, was wir aktiv dazu tun können, dass wir unsere Beziehungen erledigen können. Okay? Und dazu wollen wir in die Bibel schauen, wie immer, in Gottes Wort, die Bedienungsanleitung für unser Leben. Unser Schöpfer weiß am besten, wie wir funktionieren oder auch nicht. Und genau. Wir werden in 1. Mose beginnen, ganz, also relativ am Anfang. Eine Frage, die ich vorher noch vorab an euch habe, also alle, die schon mal so diesen alle Menschen sammert's wieder Moment erlebt haben, wie war das für euch? War das schön? Hat sich das gut angefühlt im Herzen? Ja, nicht so wirklich, gell? Also zumindest nicht in meiner Erfahrung. Also es braucht schon ein bisschen Disziplin, es braucht schon ein bisschen Selbstüberwindung, wenn man so richtig einsam werden will und seine Beziehungen zerstören will. Das muss uns bewusst sein. Weil gute Beziehungen machen ja eigentlich unser Leben schön und unser Leben reich und heil und wir sehnen uns danach. Das ist angelegt in unserem Herzen. Wir sind beziehungsorientierte Wesen. Warum ist es so? Naja, weil Gott uns so gemacht hat, unser Schöpfer. Gott selbst ist beziehungsorientiert. Wir könnten sagen, Gott selbst ist eine Beziehung. Er offenbart sich uns als ein dreieiniger Gott, also ein was Gott und drei wer's, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das können wir so intellektuell nicht ganz verstehen, werden wir wahrscheinlich nie ganz verstehen, aber ich finde das total okay. Beruhigt mich eigentlich, weil wenn du deinen Gott total verstehen kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt. Also unser Gott ist ein bisschen komplizierter, als dass wir ihn voll ergreifen können und das ist okay. Aber der Punkt ist, unser Gott ist beziehungsorientiert, unser Gott ist eine Beziehung, er ist ein persönliches Wesen. Also Gott ist nicht irgendwie so eine kosmische Energie, die so durchs Universum schwirrt oder wie auch immer, wie die östlichen Religionen sich das vorstellen. Ja, mit so einem Gott könntest du keine Beziehung haben, das wird keinen Sinn machen. Wird keinen Sinn machen, wenn ich euch erzähle und sage, ich habe mich gestern mit dem Blitz unterhalten. Oder ich bin so verliebt in meine Steckdose oder ich habe der Hochspannungsleitung zugehört, die hat mich echt angesprochen oder so. Da würdet ihr sagen, so, nicht alles klar da oben, das macht keinen Sinn. Aber unser Schöpfer offenbart sich uns als Person, als geistliche Person. Das heißt, er hat keinen Leib, wir können ihn nicht sehen, aber als Person. Mit allen Merkmalen, die Persönlichkeit mit sich bringt. Er hat einen Willen, er hat eine Vorstellung von dem, was richtig ist und was falsch ist. Er spricht, er hört, er ist ein echtes Gegenüber, mit dem wir Beziehung eingehen können. Also wir sind Personen, weil er eine Person ist. Ich möchte mit euch lesen im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in seinem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, er schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also da steckt ganz, ganz viel drin in diesen Versen, da könnte man ganze Predigt reinfüllen, aber heute nur so viel. Das erste ist, Gott, der uns geschaffen hat, ist ein persönlicher Gott. Und er hat uns als Personen geschaffen und damit sind wir beziehungsfähig. Und die wichtigste Beziehung ist natürlich die Beziehung zu unserem Schöpfer selbst. Also eine persönliche Beziehung mit dieser Person Gott, eine persönliche Beziehung von einem persönlichen Menschen zu einem persönlichen Gott. Das sehen wir in der Bibel schon, wie die ersten Menschen mit ihm Gemeinschaft gehabt haben und da war ein Gespräch. Oder ich kann denken an Abraham, Vater Abraham hat viele Kinder, er wurde ein Freund Gottes genannt. Und von Mose heißt es, er redete mit Gott oder der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also Kommunikation, Kommunion, Beziehung. Das ist, was Gebet eigentlich ist. Und Jesus hat zu seinen Nachfolgern gesagt, ich nenne euch meine Freunde. Und ich meine, wenn es diesen Gott gibt und er uns gemacht hat, dann ist es eigentlich nur logisch, dass unser Leben und unser Lebenssinn und unser Lebenszweck und auch unsere Lebensfreude etwas mit ihm zu tun hat. Unser Herz sehnt sich nach ihm, egal ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht. Tief im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Vielleicht ist es deswegen, dass so viele Leute von einer Beziehung zur nächsten Beziehung immer so auf der Suche nach dem perfekten Partner, nach der perfekten Beziehung, nach der perfekten Liebe. Es gibt eine perfekte Person und das ist unser Schöpfer. Und er ist der Mr. Universum. Er ist die schönste, die begehrenswerteste, die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und wenn ich sage schön, es geht nicht um Aussehen, wie gesagt, er hat keinen Leib, gell, aber es geht um seine Persönlichkeit, um seinen Charakter. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt uns, dass Jesus, Gott der Mensch geworden ist, Jesus hat Gott sichtbar gemacht. Da heißt es im Hebräerbrief Kapitel 1, er ist der Abdruck seines Wesens. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und ich liebe es, Jesus zu betrachten, durch die Evangelien zu lesen und Jesus zu betrachten. So liebevoll, so barmherzig, so wahrhaftig, so ehrlich, so geduldig, so menschenfreundlich, so gut, so gerecht. So ist Gott. Er ist so in seiner ganz eigenen Klasse. Wie gesagt, er ist die schönste, er ist die beste Person, die es gibt. Und der Psalmist schreibt, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Und dich, Herr, dich will ich suchen. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Jesus hat gesagt, das ist das ewige Leben. Und ewiges Leben meint nicht nur ein langes Leben, sondern auch die höchstmögliche Lebensqualität in Gemeinschaft mit Gott. Das ist das ewige Leben, den wahren Gott zu kennen und Jesus zu kennen. Es gibt nur ein Problem. Wie gesagt, Gott ist perfekt und wir sind es nicht. Er ist moralisch absolut rein und wir sind es nicht. Unser Gewissen bezeugt uns das, gell? Die Bibel nennt es Sünde, Zielverfehlung und das stört unsere Beziehung mit ihm, das trennt, das entfremdet. Aber Gott hat uns so lieb, dass er das gelöst hat in Jesus Christus. Er ist in Jesus Mensch geworden, um uns, die verlorenen Söhne und Töchter, die rebelliert haben gegen diesen guten, heiligen Vater, die ihm ins Gesicht gespuckt haben durch ihre Einstellungen, durch ihr Verhalten, die ihn ignoriert haben oder ihn beleidigt haben, ihn entehrt haben in ihrem Herzen und durch ihr Benehmen, um uns wieder zu versöhnen, um uns wieder zurückzubringen, um uns heimzuholen. Und Jesus ist gekommen und er hat ein vollkommenes, perfektes, sündenloses Leben gelebt, das, was wir nicht leben können. Und dann ist er für uns ans Kreuz gegangen. An den Ort, wo Schuld gerichtet wird, wo Verbrechen gesühnt wird. Und er hat dort eigentlich unseren Platz eingenommen, den Platz des Schuldigen. Er hat sich unsere Schuld zurechnen lassen. Und er hat sie gesühnt, er hat sie weggeschafft. Warum? Damit wir versöhnt werden können mit unserem Schöpfer im Gegenzug. Damit wir seinen Platz einnehmen können. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz einnehmen können als Kinder Gottes. Und die Bibel spricht davon, dass wir bekleidet werden mit seinem perfekten, sündenlosen, heiligen Leben, das er für uns gelebt hat. Das wird uns zugerechnet. Wenn wir es nur annehmen wollen, wenn wir nur Ja sagen dazu und unser Selbstvertrauen und unsere Selbstgerechtigkeit loslassen und unser Vertrauen auf ihn setzen. Und ihr wisst, es hat ihm alles gekostet. So wichtig war es ihm. So weit ist er gegangen. So beziehungsorientiert ist unser Gott. Er streckt sich aus nach dir und nach mir. Er liebt dich und ich finde, das ist ein Hammer, ne? Dass er, der Mr. Universum, der Perfekte, der Wunderbarste, dass er mir und dir einen Antrag macht. Ist nicht wunderbar? Was antwortest du ihm? Sagst du, ja, ich will? Der Andreas hat letzte Woche darüber gesprochen, dass Gemeinschaft und Beziehungen was ist, was man wollen muss. Man muss aufeinander zugehen, sonst entsteht da keine Gemeinschaft. Und das wirklich Coole ist, Gott hat diesen Schritt schon getan. Er ist auf uns zugegangen. Machst du deinen Schritt? Und ich mag das an Jesus, diese totale Freiheit, die er lässt. Jesus ist total unmanipulativ. Es hat eine Zeit gegeben, da hat Jesus schwere Dinge gesagt und ganz viele Menschen, eigentlich die meisten, die ihm so nachgefolgt sind, haben ihn verlassen. Und dann hat Jesus sich an seine 12 Jünger, seine 12 Apostel, das A-Team sozusagen gewendet und hat gesagt, und was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Ihr habt die Freiheit dazu. Und dann hat Petrus natürlich gesagt, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Aber so diese totale Freiheit, die Jesus lässt. Liebe kann eigentlich nur in dieser Freiheit wachsen. Das kannst du nicht erzwingen. Und Gott will das auch nicht. Also Punkt ist, Beziehung mit Gott ist möglich durch Jesus. Wie sieht die Beziehung mit Gott aus? Ist es so wie Beziehung mit Menschen oder ist es irgendwie anders? Und meine Antwort wäre, jein. Also es ist schon ein bisschen anders, gell? Weil Gott ist ein anderes Wesen, er ist ein höheres Wesen, er ist auf einer anderen Ebene sozusagen. Gott ist der Schöpfer, wir sind Geschöpfe, er ist ewig, er kennt uns total, er weiß alles, er kennt unsere Gedanken, er ist der Herr über alles, er ist unergründlich. Es gibt immer mehr von ihm. Und das ist schon ein bisschen anders, gell, als die Beziehung mit Menschen, mit denen wir sozusagen auf derselben Ebene sind. Und dann zweitens haben wir gesagt, er ist Geist, er hat keinen Leib, also wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht anfassen, wir können ihn nicht umarmen. Das macht es uns so ein bisschen schwer, gell, wir sind so materiell auf das Äußere orientiert, visuell veranlagt. Also das macht es ein bisschen herausfordernd. Macht es aber auch spannend. Aber auf der anderen Seite ist die Beziehung mit Gott auch sehr ähnlich den Beziehungen, die wir mit unseren Mitmenschen haben. Weil wir sind ihm ja ähnlich als Personen. Und wir können persönliche Beziehungen haben. Und ich habe mir überlegt, was macht denn eine Beziehung aus? Und mir sind so spontan drei Gedanken gekommen. Das erste ist Hingabe. Na, wie gesagt, Beziehung muss man wollen. Und Gott hat sich uns schon total hingegeben. Und er möchte, dass wir uns ihm hingeben. Und das zweite ist Vertrauen. Und das dritte ist Kommunikation. Wenn wir mit Gott reden, nennen wir das Gebet. Aber das ist ja, was Beziehung ausmacht, gell? Gott spricht zu uns in seinem Wort, er spricht zu uns in unserem Herzen und wir können mit ihm reden im Gebet und er hört und wir können das so ganz normal tun, wie wir mit anderen Menschen auch reden. Und wir können natürlich auch wachsen in unserer Beziehung mit Gott, so wie wir in der Beziehung mit unseren Mitmenschen wachsen können. Ich meine, die Hochzeit ist der Beginn eines gemeinsamen Lebens, gell? Und dann werdet ihr euch schon kennenlernen. Das ist mein Glaubensschritt auch, gell? Und so ist es mit Gott. Man gibt mehr, man kann wachsen und wir können uns ja auch auf unterschiedliche Beziehungen einstellen. Also wenn du jetzt eine Beziehung mit einem Kind hast oder einem Erwachsenen oder mit Gott eben, wir können wachsen in diesen Dingen. Und das war jetzt so ein ganz langer erster Punkt, aber der wichtigste Punkt heute. Wir sind auf Beziehung mit Gott angelegt und diese Beziehung mit Gott ist möglich durch Jesus. Und das ist die Grundlage eigentlich für unser Leben. Und so Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du das verwirklichen willst, wovon der Kurt Sowin jetzt gesungen hat, dann bitte lass das mit Gott. Lass die Finger von Gott. Ich meine, Einsamkeit ist ja die Erfahrung der Beziehungs- oder der Bezugslosigkeit. Also lass es mit Gott. Füll dein Leben lieber mit materiellen Dingen, mit Karriere, Drogen, Ruhm, Unterhaltung, Esoterik, irdischen Beziehungen, was auch immer. Es gibt ja so viele Angebote, aber bitte lass die Finger von Gott. Lass es mit Jesus. Lehn ihn ab, lehn es ab, dich von ihm versöhnen und retten zu lassen. Weil das wäre viel zu gefährlich für deine Einsamkeit. Na, Jesus hat seinen Nachfolgern gesagt, ich bin immer bei euch. Und ruf mich an in der Not. Also Gemeinschaft mit Jesus, es hat viel zu viel Potenzial, dein Herz zu heilen und kaputte Beziehungen wieder besser zu machen. Und da wäre viel zu viel Kraft da, dich zu verändern, gute Schritte zu gehen. Lest die Evangelien, die Menschen, die Jesus begegnet sind. Also bitte lass die Finger von Gott, das wird dein Assi-Leben total gefährden. Jesus nachfolgen ist nicht immer einfach. Aber boah, Jesus kann Leben verändern. Das habe ich erlebt. Also erstens, lass die Finger von ihm. Und mein zweiter Punkt, der ist verbunden damit, lass bitte auch die Finger von der Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern. Das, worüber der Andreas letzte Woche gesprochen hat. Überhaupt, ich meine prinzipiell, wenn du einsam sein willst, bitte geh nicht auf andere Menschen zu. Das wäre ja völlig kontraproduktiv. Und das Coole ist, du kannst dich immer auf die anderen ausreden. Niemand ist auf mich zugegangen, niemand hat mich begrüßt, niemand hat mich eingeladen. Überhaupt die Schuld abschieben, so diese Weigerung, Verantwortung für meine eigenen Entscheidungen zu übernehmen, diese Opferrolle einzunehmen, das funktioniert ganz exzellent. Das hat sich total bewährt, seit den ersten Menschen, seit sie rebelliert haben gegen Gott. Ihr könnt es nachlesen in 1. Mose Kapitel 3. Und es hat sich nicht nur ausgewirkt auf die Gemeinschaft mit Gott, sondern auch die Gemeinschaft mit den Mitmenschen ist so wirklich ganz toll dysfunktional geworden. Als zweiter Punkt, den ich machen will, Gott, also über Gottes Schöpfung, nach dem ersten, dass wir auf Gott hin geschaffen sind. Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen, auch für Beziehung mit unseren Mitmenschen. Na, wir haben das gelesen, Gott schuf nicht einen Menschen, sondern Gott schuf Mann und Frau. Dann hat er ihnen gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also Gottes Plan für unser Leben ist Leben in Gemeinschaft, auch Leben in Abhängigkeit voneinander. Na, Gott hat nicht einen Supermann oder eine Superfrau geschaffen, die alles kann und die es voll drauf hat. Nein, er möchte, dass wir abhängig sind von ihm zuerst und dann auch voneinander. Und so bitte, wenn du einsam sein willst und wenn du dysfunktionale Beziehungen haben willst, dann bitte ignoriere das. Halte dich fern von anderen Menschen. Sag dir, ich brauche dich nicht, ich bin mir selbst genug, ich schaffe das allein, ich habe es eh voll drauf, ich verwirkliche mich selbst. Sei deine Insel. Das funktioniert exzellent. Also bitte sei nicht auf Gott orientiert und sei nicht auf die Mitmenschen orientiert. Oder wie es Jesus gesagt hat, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Da hat er eigentlich Gottes ganzen Willen so für unser Leben ein bisschen zusammengefasst. Gell? Ein jüdischer Theologe ist zu ihm gekommen, hat gesagt, Rabbi, Lehrer, was ist das höchste Gebot? Und da haben die Theologen diskutiert drüber. Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also gar nicht kompliziert, was ist Gottes Plan, was ist Gottes Wille für dein Leben? Liebe Gott mit allem, was du bist und lieb deine Nächsten, wie du dich selbst schon liebst. Das ist eigentlich. Das ist natürlich völlig kontraproduktiv für das, was wir erreichen wollen, gell? Also nein, folgt diesem populären Mantra. Lieb dich selbst, denk vor allem an dich selbst, sei ein Egoist, denk nicht an die anderen, nimm keine Rücksicht, verwirkliche dich selbst. Und du wirst merken, wie das andere Menschen verletzt und wie andere so langsam auf Abstand zu dir gehen. Und das ganz Geniale ist, wenn du dich selbst verwirklichst, wirst du irgendwann draufkommen, du magst es eigentlich, du magst dich selbst gar nicht. Und wie genial ist das, du bist entfremdet von Gott, von deinen Mitmenschen und dir selbst. Gibt es eine bessere Insel als das? Zum Abschluss möchte ich gerne noch ein paar Punkte über Beziehung ansprechen. Und ich habe mich gefragt, was können wir von unserem Vorbild Jesus lernen? Und der erste Gedanke, so der erste Punkt, oder vielleicht ist es der dritte Punkt, wenn wir vom Anfang an zählen, gell, ist, Beziehungen brauchen Zeit. Das sehen wir bei Jesus. Er hat immer wieder Zeit genommen für die Beziehung mit dem Vater, sich zurückgezogen, mit ihm geredet, Gemeinschaft gehabt. Und dann hat er natürlich ganz viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Die haben zusammen gegessen, die haben miteinander geredet, die haben miteinander diskutiert, er hat ihnen Fragen gestellt. Und die Kultur im Nahen Osten ist eigentlich so angelegt, die sind gut da drinnen. Ich kenne das so von meinen syrischen Freunden, die ich habe, jordanischen Freunden, auch Afrika. Die Menschen sind sehr beziehungsorientiert. Gastfreundschaft, Familie, Beziehungen, das ist total wichtig. Zeit miteinander verbringen. Du kannst da jederzeit reinschneiden und sagen, hier bin ich, hallo, hallo Habibi und Habibi, und dann fangen die an zu kochen und du setzt dich hin und kannst stundenlang zusammensitzen und sie erzählen und miteinander abhängen. Ohne irgendwas zu besprechen, ohne irgendwas zu organisieren, ohne irgendwas zu produzieren. Einfach zusammen sein. Und wenn du dabei irgendeinen Termin versäumst oder so, dann ist das nicht so schlimm. Weil ich meine, Gastfreundschaft, die Menschen, die jetzt da sind, das ist gerade wichtig. Und das ist so die Stärke dieser Kulturen. Es hat natürlich alles so zwei Seiten, gell? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, bei dieser Vision von langen, fruchtlosen, ergebnislosen Treffen. Also mich stresst das eher, der Gedanke. Uns nervt diese Unpünktlichkeit und diese Unzuverlässigkeit, diese Zeitverschwendung, diese Langsamkeit. Also wir haben ja in unserer Kultur, ich sag mal in den deutschsprachigen Ländern, einen riesen Vorteil, wenn es ums asoziale Leben geht. Weil unsere Werte sind Effizienz, Leistung, Produktivität, Ergebnisse, Ordnung, Exzellenz. Ich meine, made in Austria, made in Germany, made in Switzerland, das bürgt für Qualität. Und sind materielle Dinge wichtig, Individualität, Karriere. Und wir opfern eher Beziehungen dafür. Manchmal die Familie sogar. Ich merke das auf den Jugendcamps, wo ich viel mitgearbeitet habe. Das ist eine ganz große Not, da leiden sehr viele Kinder darunter. Aber ist ja egal, ne? Jeder Mensch bringt Opfer, gell, für seine Prioritäten. Was ich interessant finde, Jesus hat sich ganz radikal aufgeopfert für Beziehung. Für die Beziehung mit dir und mir, um uns zu versöhnen, um diese Entfremdung von Gott durch unsere Schuld zu überwinden. Und gute Beziehungen erfordern Opfer an Zeit, an Eigeninteressen und so weiter. Also Prioritäten prägen unser Leben, aber auch unsere Einstellungen prägen unser Leben. Lass uns drauf schauen, auf Jesus wieder. Ich habe mich gefragt, wie war Jesus? Und es gibt in den Evangelien eine Aussage, ich würde sagen so eine autobiografische Aussage, wo Jesus über sich selbst spricht, wie er ist. Ein Vers. Das finden wir in Matthäus Kapitel 11. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, also dieses Ding, wo man die Tiere zusammengespannt hat, also lasst euch mit mir zusammenspannen, und ich werde euch Ruhe geben, oder lernt von mir, Entschuldigung. Und dann sagt er über sich selbst, denn ich bin sanftmütig, oder freundlich übersetzen es manche Übersetzungen, und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also wir haben Sanftmütigkeit, Freundlichkeit. Jesus ist ein Menschenfreund. Und wir haben so diesen Spruch, gell, wie man in den Wald reinruft, so kommt's zurück. Also Freundlichkeit ist völlig kontraproduktiv für Einsamkeit. Also bitte Finger davon. Und das nächste, ich glaube, fünfte Punkt wäre Demut. Ja, was ist denn Demut? Demut ist eigentlich, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Sich nicht um sich selbst zu drehen. Das ist ein gesunder Mensch eigentlich. Also Demut ist nicht, sich selbst klein zu reden. So, ich kann nichts, ich bin nichts. Weil da redest du ja wieder über dich selber. Gell? Und eigentlich ist es so eine Taktik, so eine verkehrte Taktik, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die anderen sagen, naja, du kannst ja eh ganz viel und du bist ja eh ein Guter und so. Aber das ist nicht Demut. Jemand hat mal gesagt, Demut ist nicht zu hoch über sich zu denken, nicht zu gering von sich zu denken, sondern gar nicht an sich zu denken. Der Demütige dreht sich nicht um sich selbst. Und schaut, dem Demütigen macht es nichts aus, eine hohe Position zu haben. Jesus ist der Höchste. Der Punkt ist, er muss sie nicht haben. Jesus wurde auch der Niedrigste, haben wir gelesen am Kreuz. Also wenn der Demütige eine Position hat, dann nutzt das zum Wohl von anderen. Demütige ist nicht von sich eingenommen, er ist ein Diener, nicht ein Pascha. Jesus hat gesagt, die Großen dieser Welt, die Mächtigen, die sind Herrscher. Also Machtpolitik, darum geht es. Wie viele Menschen unter dir sind, wir haben dieses schöne Wort Untergebene. Das zeigt schon, gell? Du bist mein Untergebener. Und Jesus hat gesagt, bei euch soll es nicht so sein. Gell, die Untergebenen sind die, denen ich meinen Willen aufdrücken kann. Die lassen sich bedienen, die Stolzen. Die gebrauchen andere für ihre Zwecke. Und Jesus hat gesagt, bei euch soll es nicht so sein. Also als Leiter in der Gemeinde oder in der Familie oder wenn du eine Firma hast. Er hat gesagt, sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Entschuldigung. Denn auch der Sohn des Menschen, also Jesus, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Philipperbrief, Kapitel 2. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern achtet in Demut einer den anderen höher als euch selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung, diese Einstellung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also dieselbe Einstellung, die Jesus hatte. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt oder es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Das ist so ungefähr, was wir sind im Vergleich zu Gott, gell? Also Schritt von einem Menschen zu einer Ameise wäre weniger krass als der Schritt von Gott zu Mensch. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also Gott, der sich erniedrigt, der Mensch wird und dann als Mensch sich noch einmal erniedrigt und eigentlich den letzten Platz einnimmt. Die am Kreuz, das waren die absolut Letzten. Und das hat Jesus für uns getan. Jesus war ein Diener, der für andere da ist. Er war ein Geber, nicht ein Nehmer. Er hat sich aufgeopfert für andere, statt andere für sich aufzuopfern. Und ich glaube, im Prinzip haben wir nur die zwei Möglichkeiten in unserem Leben. Gell? Entweder wir opfern uns für andere auf oder wir opfern andere für uns auf. Aber diese Selbstaufopferung, das war der Weg des Herrn. Und unter so einer Führung, unter so einer Einstellung können Menschen und Beziehungen aufblühen. Das Gegenteil von Demut ist natürlich Hochmut oder Stolz. Da geht es um mich. Also am besten gepaart mit ein bisschen Arroganz. Weißt du nicht, wer ich bin? Und vielleicht ein bisschen Verdienstdenken. Hey, ich verdiene, dass du mich hochhebst oder so. Ein bisschen Anspruchsdenken. Du schuldest mir. Also Stolz ist ein sehr effektiver Beziehungskiller. Und wir sehen das mehrmals in der Bibel, dass es heißt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche viel Gnade, also unverdiente Gunst, gell, die ich nicht verdient habe. Letzter Punkt für heute. Jesus hatte eine große Vergebungsbereitschaft. Jesus hing am Kreuz und er hat für seine Mörder gebetet, die ihn gerade zu Tode gefoltert haben. Hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das sagt Gott uns. Kolosser 3, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut oder Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, so wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Vergeben heißt, dem anderen das Unrecht nicht entgegenhalten, das er dir angetan hat. Den anderen loszulassen, freizulassen. Ihm so zu begegnen, als hätte er es nicht getan. Das ist ein Glaubensschritt. Also wirst sich nie danach fühlen, zu vergeben. Da braucht man Gottes Hilfe. Aber Vergebung öffnet dein Herz für den anderen und es öffnet die Tür für die Beziehung mit dem anderen. Ihr kennt das. Versöhnt zu sein fühlt sich einfach wunderbar schön an. Gell? Wenn man sich gestritten hat und dann ist man wieder versöhnt und man vergibt. Das ist was unheimlich Heiles. Unversöhnlichkeit trennt. Unversöhnlichkeit sperrt dich in dein Gefängnis, so wie Jesus es in deinem Gleichnis illustriert hat. Also bitte, wenn du bitter und grantig werden willst, solltest du Vergebung unbedingt vermeiden. Okay, das ist völlig kontraproduktiv. Unversöhnliche, nachtragende Menschen haben selten gute Beziehungen. Das zerstört. Und das ist ja, was wir wollen, gell? Heute Morgen. Und wir könnten Jesus noch weiter betrachten. Wir könnten wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Beziehungen, Prinzipien herausarbeiten. Aus Zeitgründen werden wir das jetzt lassen. Aber das könnte eine coole Hausaufgabe sein, dass du weiter denkst und dir überlegst, was kann ich noch von Jesus lernen über Beziehungen. Vielleicht könntest du dann im Hauskreis oder so austauschen. Ich möchte zum Abschluss positiv zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben heute. Beziehungen machen unser Leben reich. Hingabe, Vertrauen, Kommunikation. Dafür sind wir geschaffen. Erstens zu einer Beziehung mit Gott und zweitens auch zur Gemeinschaft mit anderen Menschen, besonders mit seinen Nachfolgern in Leib Christi, Gemeinde, das worüber der Andreas letzte Woche gesprochen hat. Dritter Punkt ist, gute Beziehungen brauchen Zeit und es braucht Opfer. Freundlichkeit ist unheimlich hilfreich, Demut, ein dienendes Herz und Vergebungsbereitschaft. Vielleicht hat dich einer von diesen Punkten besonders angesprochen. Vielleicht machst du ein oder zwei kleine Schritte in diesem Bereich. Der allerwichtigste Schritt ist der Schritt auf Gott zu, wenn du das persönlich noch nicht getan hast. Er liebt dich, er wartet auf dich, er hat seinen Schritt schon getan. Also zwei Lebenskonzepte eigentlich, so abschließend. Alle Menschen sind wir wieder, ich möchte sie in die Goschen hauen oder ich stelle ein Wort von Jesus gegenüber Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wähl dein Lebenskonzept. Wähle, wem du folgen willst. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns lieb hast. Und ich danke dir, dass ja, wir nicht irgendwie so hineingekotzt sind in ein sinnloses Universum, wo vielleicht irgendeine unpersönliche Energie rumschwirrt, sondern dass wir gewollt sind, dass wir geschaffen sind als Personen dir ähnlich für Beziehung, beziehungsorientiert. Und lieber Vater, ich möchte beten, dass du uns begegnest, dass du uns tiefer führst in die Gemeinschaft mit dir und dass du uns auch immer mehr lehrst, wie wir gemeinsam gute und heile Beziehungen leben können. Führe uns dazu und stärke uns und segne uns. Darum möchte ich dich bitten in Jesu Namen. Amen. Amen.
Amen. Danke, Günther.